Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Der 27. Januar ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Aus diesem Anlass wiederholen wir heute in der Klangkunst das Hörspiel Gang nach Buchenwald von Christoph Korn. Der Gang nach Buchenwald ist ein etwa zweistündiger Fußweg vom Weimarer Hauptbahnhof auf den Ettersberg. Diesen Weg mussten tausende Opfer des Naziregimes gehen, die von der SS ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht wurden. Am 16. April 1945, kurz nach der Befreiung des Lagers, folgten ihnen auf Anordnung des amerikanischen Oberkommandos rund 1000 Weimarer Bürgerinnen und Bürger. Sie sollten das Grauen von Buchenwald mit eigenen Augen sehen. Diesen Weg hat der Klangkünstler Christoph Korn nachvollzogen und mit Klängen angereichert. Ausgangspunkt für seine Arbeit ist ein langes Gespräch mit dem Zeitzeugen Naftali Fürst. Daran anknüpfend verwendet Korn Textfragmente aus dem Buch Hiob von Paul Celan und Pauline Oliveros, eigene Notizen, Musik und Geräuschaufnahmen. Das Hörstück ist ein Sich-Nähern im Gehen auf Asphalt, Teer, Laub, Kies, hin zu jenem unaussprechlichen Ort. Christoph Korn, geboren 1965 in Frankfurt am Main, studierte dort Philosophie und Politologie. Seine Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Audio- und Medienkunst. Die Werke basieren in den letzten Jahren zunehmend auf Versuchen des Maskierens, Löschens oder Entziehens. Korn erhielt zahlreiche internationale Preise und Stipendien. Sein Hörspiel Waldstück wurde beim Prix Ars Electronica ausgezeichnet. Für Deutschlandfunk Kultur komponierte er zuletzt Consolamini von 2006. Korns Hörstück Gang nach Buchenwald kann man auch als Audiowalk erleben, indem man es auf dem Fußweg vom Weimarer Hauptbahnhof zur Gedenkstätte Buchenwald anhört. Die Produktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Kunstfest Weimar, den Achava-Festspielen und der Stiftung Buchenwald. Für ein optimales Klangerlebnis empfehlen wir das Hören mit Kopfhörern.
Bahnhofsvorplatz Weimar, 14.01.2020. 9.56 Uhr.
Zwölftausendachthundertvierzig Schritte. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief.
Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief.
Mein Name ist Naftali Fürst. Am 23. Januar 1945 kam ich nach Buchenwald. Ich war damals 12 Jahre alt. Ich bin geboren in Bratislava, damals Tschechoslowakei, und auf Teil von Bratislava hat damals geheißen Petržalka in Slowakisch und in Deutsch Au, hat man gesagt, Au. Und das war auf der Grenze von Österreich und Slowakei.
Wie heißen Ihre Eltern?
Meine Eltern heißt, meine Mutti heißt Margit und mein Vater Arthur.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe einen Bruder gehabt, er hat damals war Peter und da in Israel war Schmuel. Ich lebe schon 81 Jahre in den Schatten von der Shoah. Die letzten 15 Jahre spreche ich auch von dem. 60 Jahre habe ich nicht gesprochen. 60 Jahre habe ich auch nicht Deutsch gesprochen. Und nach 60 Jahren war ich auch erstes Mal in Deutschland. Und das erste Mal habe ich angefangen, Deutsch zu sprechen. Ich erinnere mich, dass wir haben gehabt eine sehr glückliche Kindheit, aber leider nur 6 Jahre. Und wir sind gewohnt in einem schönen Haus. Wir haben gehabt, mein Vater hat gehabt dort einen großen, er war Holzhändler. Wir haben gehabt einen großen Depot und dort waren auch Pferde und viele Leute sind gekommen. Und wir haben gehabt eine Nanny von Deutschland. Und damals haben wir nur Deutsch gesprochen. Meine Sprache war Deutsche. Meine Muttersprache war Deutsch.
Sie sind ja von Auschwitz nach Buchenwald deportiert worden. Erinnern Sie sich noch an die Ankunft am Bahnhof von Buchenwald?
Ja, ich war damals schon sehr, sehr krank und sehr müde und sehr hungrig. Weil wir sind schon gegangen 4 Tage zu Fuß, man kann sagen ohne Essen und in einer schrecklichen Kälte von Gleiwitz nach Buchenwald mit Zug in offenen Waggonen, voll mit Schnee. Und wir sind angekommen nach Buchenwald. Damals habe ich nicht gewusst, dass Buchenwald, wohin wir kommen. Aber man hat uns hinausgejagt von den Waggonen. Nicht jeder kommt hinaus. Viele sind in den Waggonen geblieben, tot, erfroren. Und ich erinnere mich, dass wir sind gekommen in eine große Halle. Und dort war warm schon in der Halle. Und dort habe ich das erste Mal in KZ gefühlt, auch mit meinem Bruder, dass es ist etwas normalische Beziehung haben wir bekommen dort. Von den Häftlingen, was haben wir uns gegeben, trockene Kleider. Die Zeit, alles war schrecklich. Aber auch die Trennung von meinen Eltern und auch, das kann man nicht mit Wörter sagen, aber wenn man mich fragt, was war das schlimmste Erlebnis in KZ, war ich 3 Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern, das war der Todesmarsch. Von Auschwitz bis auch mit dem Zug nach Buchenwald. Und damals war, man sagt, man hat ausgezeichnet, das war 25 Grad minus Celsius. Und wir haben schon keine Kraft gehabt zu gehen. Und wir haben nicht gewusst, wohin wir gehen, wie lang wir gehen, warum wir gehen, in solche Kälte. Und ich war so verzweifelt, dass ich habe gebeten von den SS-Mann, sie sind gegangen neben uns mit einem Wagen mit Pferde, haben die Munition auf dem Wagen und sie sind, dass ich vielleicht kann ich halten den Wagen mit einer Hand und dass ich könnte leichter mitgehen und er hat mir das nicht erlaubt und ich müsste weiter mit meiner Stärke und meinem Elan noch einen Schritt und noch einen Schritt machen. Und nach 75 Jahren, ich lebe noch 75 Jahre nachdem, und ich lebe noch und ich kann noch erzählen, das ist eine unglaubliche Situation, weil viele Leute, mein Bruder ist schon gestorben vor 14 Jahren und die älteren Leute sind gestorben und sie haben keine Kraft, jetzt mehr erzählen. Es war kalt und nass und wir sind gegangen und gegangen. Das war, und da wäre ich geblieben, zu hinter, ist gefallen und hat sich gesetzt, hat man ihm erschossen gleich. Und da war ein Schreirei, so viel Toten und verwutzten Leuten haben wir damals gesehen. Das ist unglaublich. Und wir haben nicht gesehen, wir haben gesehen ein Licht von einem Dorf oder so etwas. Wir haben geglaubt, dort werden wir schon stehen bleiben. Und wir sind gekommen zu dem Dorf und wir gehen weiter. Und noch ein Dorf, ein kleines Licht und wir sind noch weitergegangen. Wir haben gehofft, niemand ist schon genug. Und ich sage, dass man hat uns immer geschleppt, wohin. Was, geh dorthin, was, mach das, mach das. Und da haben wir müssen zeigen, wie wollen wir leben. Weil zu unterbrechen ist das Leichteste, ja. Und dort haben wir müssen sagen, dass wir wollen leben und wir müssen noch einen Schritt und noch einen Schritt. Am Buchenwald, ich glaube immer die Kälte und den Wind. Ja, das, ich höre den Wind. Ist es scharf und lang und kalt, weil die Appels, und das war immer kalt. Weil wir waren dort im Winter, die Leute, was waren dort im Sommer, das weiß ich nicht. Aber wir waren dort von Januar bis April. Der Wald und der Ettersberg hat auch seine schlechte Seite, weil dort immer Wind ist, immer Sommer und Winter, immer ein schreckliches Wind. Und das ist noch schrecklicher wie in einer normalen Zeit. Und das ist auch so einen, die Topograf ist so, dass das geht von oben bis hinunter und immer, immer ist dort Wind. Zum Beispiel Auschwitz ist nicht schön. Sie hat keine schöne Wälder rum. Und in Auschwitz war kein Vogel ist geflogen. Ich glaube, dass im Buchenwald, ja. Im Auschwitz kein Vogel, kein Tier hat man gesehen. Und ich bin noch ganz normal geblieben, ich glaube. Weil viele sind leider nicht so geblieben. Auch ich bin traumatisiert. Ich sehe alles in Augen der Überlebenden. Ich war in den Kinderblock mit meinem Bruder und ich war schon so krank. Ich habe gehabt hohes Fieber und ich habe schon halluziniert und ich war schon auf der anderen Welt. Und mein Bruder hat gesagt, wie kann er mir helfen? Und der Blockeltester, ein Tscheche, ein Kommunist, hat ihm gesagt, wenn du ihn willst retten, du musst ihn nehmen zum Revier. Und wir haben wohl nicht gehen zum Revier, weil wir haben schon gewusst, was ein Revier heißt. Von dort kommt man nicht hinaus, nur auf der anderen Seite. Und, aber er hat keine Möglichkeit. Er hat ihm gesagt, er kann schon da sterben, noch eine halbe Stunde, und er ist schon nicht da. Und er hat mich genommen in den Revier in Buchenwald. Und dort war auch eine komische Situation, weil die Leute, die Kranken, haben wollen krank bleiben, weil man hat schon gewusst, dass man evakuiert Buchenwald auch. Und die Leute wollen bleiben im Revier. Aber für mich, ich war so krank, ich habe nicht alles gesehen, gewusst, aber ich habe mich ja erholt dort. Dort waren Ärzte und Schwestern und sie haben mich, ich glaube, geholfen. Und wenn ich schon so besser war, einen Tag hat man mir gesagt, du gehst mit noch ein paar Leuten in Bordell. Und ich hab nicht gewusst, was Bordell ist. Ich war 12 Jahre. Aber ich habe auch Angst gehabt. Und nach zwei Tagen sind wir, die Gruppe, ich ging vom Revier zu Fuß in Bordell. Und in Bordell waren für mich, ich habe auch gesehen, sehr schöne Frauen, blonde Frauen aufgezogen, normale Kleider. Ich bin hineingekommen in die Halle, waren dort Teppichen und Vorhang und Lusters, wie ein normales Haus. Das, ich habe auch Angst gehabt von dem, weil ich habe nicht gewusst, was kann mir dort passieren. Aber die Frauen waren zu mir sehr lieb und sehr nette. Und gleich habe ich bekommen eine Pyjamahosen, rote Pyjamahosen mit weißen Strafen, zerrissen, aber Pyjamahosen. Und wir haben bekommen dort vom ersten Tag schon Brot und die Frauen haben mir gegeben, auch Schokolade. Eine ganz andere Welt von mir draußen. Und sie haben gesagt, wie ein schönes Kind, wie ein schön wohnt. Sie haben mich sehr lieb gehabt, ich kann sagen. Und dort habe ich mich etwas erholt. Man sieht auch auf dem Bild, dass ich bin nicht schon so ganz wie ein Muselmann. Und dort habe ich mich erholt, kann ich sagen. Ich war schon tot. Man hat mich dort gerettet. Ein Tag in der Früh, wir sind die Häftlinge, wir sind allein geblieben. Wir haben geschlafen in einem Zimmer, in einem großen Zimmer, auf dem Boden mit Matratzen. Und einen Tag, alle Frauen sind weg, der SS-Mann ist auch weg und wir sind allein geblieben in dem Zimmer. Und wir haben nicht gewusst, was passiert. Auf einmal hören wir, und ich höre auch, dass auf dem Appellplatz Schreierei ist und schießt man und schreit und man geht hinaus mit Fahnen. Und das war am 11. April und das war, um 11 Uhr waren wir schon befreit. Buchenwald hat sich allein befreit. Buchenwald, die Untergrundorganisation, war so stark, sie haben gehabt auch Waffen und auch Stärke und die SS-Mann sind weggetrieben von Buchenwald. Die amerikanischen Soldaten sind nur um 3.15 Uhr hineingekommen nach Buchenwald. Aber von 11 Uhr, ich glaube, circa 11 Uhr, waren wir schon frei. Von Buchenwald war befreit, vor dem Tor, bei dem Tor waren sehr hohe ich weiß nicht, wie man das sagt, mit Menschen, mit toten Menschen, tausende Menschen sind so gelegen, einer auf den anderen, ein großer, auf dem Bild sieht man das. Und das war schrecklich auch für mich zu sehen. Und ich weiß auch, warum waren so viele Tote dort. Weil das Krematorium hat schon nicht gearbeitet. Sie haben schon nicht gehabt, kein Solar, Gasolin zum Verbrennen. Und darum hat sich berühmt, so viel Töte auf ein. Und damit die Töte muss man verbrennen und so etwas. Und General Eisenhower hat damals gesagt: Ich will, dass die Leute von Weimar kommen hinauf und sollen sehen, was dort war. Weil sie haben gesagt, sie wussten nicht, was dort war. Dort. Und ich habe gesehen alles dort. Weil ich war schon frei. Und nach der Befreiung bin ich gegangen, sehen, was dort passiert im Buchenwald. Ich habe auch gesehen, die Lampen von Elsa Koch, was sie hat gemacht, die von Haut, Menschenhaut, hat sie gemacht, verschiedene Lampen und die Hexe von Buchenwald. Sie war die Frau von dem, wie sagt man? Er war von Buchenwald der Kommandant. Ja. Ich sehe etwas Unglaubliches, was wie könnte das passieren, dass in dem Frieden, was war vor dem Krieg, dass normale Leute werden nicht Tiere, weil sie waren wilde Tiere. Dass sie können, Mensch kann Mensch morden und ein normaler Mensch kann ein Baby auf die Wand schmissen. Das ist, dass ich bis heute kann nicht befassen, dass so etwas kann passieren. Weil das waren Nachbarn und das waren Philosophen und das waren Musikanten. Und wie kann man kommen, was für eine Kraft kann sein, dass Tausende, Tausende Menschen können so wild sein und so ich kann die Worte nicht gut, mehr wie wild ist, nicht menschlich, unmenschlich sein. Ich habe gesagt, ich war im Besuch in der Fabrik Topf und Söhne in Erfurt. Dort hat man gemacht die Ofen für die Konzentrationslager. Wie kann ein Architekt, ein Ingenieur kommen, jedes Morgen in der Arbeit, er geht von zu Hause weg, er küsst die Kinder, er sagt die Frau, ich gehe zu der Arbeit und geht in der Arbeit und dort planiert er, wie kann man am schnellsten und am mindesten Ausgebung verbrannten Leute. Und ich habe gesehen, die Projekten, wie man hat das planiert, die Öfen. Und man hat gesagt, da kann man verbrennen 50 Leute für eine Stunde dauert. Und man gibt dorthin 60 Leichen und den Platz oben mit den kleinen Kindern auf den. Und dann arbeitet, das ist seine Arbeit. Um 4 Uhr geht er nach Hause, geht in das Zimmer, hört Musik und so kann er weiter. Wie kann das ein normaler Mensch machen und glauben? Und das ist, haben sie gemacht. Das ist schlimmer, wie man bombardiert oder im Kämpfen und so etwas. Das ist eine unglaubliche eine Defekt ich weiß nicht mehr.
Dein Gesang. Was weiß er?
Tief im Schnee. Zwölftausenddreihundertfünf Schritte.
Notizen. 15.01.2020, Gang nach Buchenwald.
Die Gräser. Das Eisen. Leichter Wind. Das Moos.
Das Moos. In der Ferne ein dünnes Klangband. Die Stadt. Die Rinde. Die Blutstraße.
Die Blutstraße.
Schritte. Meine Schritte. Auf Laub. Erde. Asphalt. Stein. Buchenwald.
Buchenwald.
Zwei Steine.
Zwei Steine.
Are you listening to what you are now hearing? Are you listening while you are hearing? Sound you heard before this question.
Elftausendsiebenhundertsiebzig Schritte.
Ein Stein. Zwei Steine. Drei Steine.
Ein Stein. Zwei Steine. Drei Steine und so weiter.
Die Gräser.
Blutstraße in der Nähe von Buchenwald. 14.01.2020, 15.08 Uhr.
Ich habe den Wald gesehen.
Die Rinde. Wald. Immer kalt.
Das Holz. Kalt. Immer kalt.
Das Gras. Abends.
Zwölftausenddreihundertfünf Schritte. Elftausendsiebenhundertsiebzig Schritte.
Ich nähere mich.
Elftausendzweihundertfünfunddreißig Schritte. Zehntausendsiebenhundert Schritte.
Elftausendsiebenhundertsiebzig.
Elftausendzweihundertfünfunddreißig.
Zwölftausendachthundertvierzig Schritte. Zwölftausenddreihundertfünf.
Zwölftausenddreihundertfünf. Elftausendsiebenhundertsiebzig.
11.235. 10.700.
10.700.
10.165.
9.630.
9.095.
12.840. 12.305. 11.770. 11.235. 10.700. 10.165, 9.630, 9.095, 8.560,
8.560,
8.025,
7.490,
7.490, 6.955,
11.235, 10.700, 10.165, 9.630, 9.095, 8.560, 8.025, 7.490,
6.955,
6.420,
6.420,
5.885,
8.560, 8.025, 7.490, 6.955, 6.420, 5.885, 5.350,
5.350, 54.
4815.
4280.
4280. 3745.
3210.
12840. 12305. 11770. 11235. 10700. 10165. 9630. 9095. 8560. 8025. 7490. 6955. 6420. 5885. 5350. 4815. 4280. 3745. 3210. 2675. 2140.
1605.
1605. 1070. 535.
0.
0. Die Schreierei. Ein einziges Geschrei.
Ein einziges Geschrei.
Auf einmal schreit man. 11.235 Schritte.
Der Draht. Das Schild. Das Eisen. Das Holz. Das Gras, der Sand, die Erde, ein Stein,
weit in der Ferne.
Weimar.
Links, rechts, rechts und links, Wind.
Links, rechts, rechts und links, Klang. Gott segne dich.
Die Spinne. Zehntausendsiebenhundert Schritte.
Ich nähere mich. Der Wald. höre den Wind von Buchenwald.
Ich höre den Wind von Buchenwald. 10.165 Schritte. Neuntausendsechshundertdreißig Schritte. Neuntausendfünfundneunzig Schritte. 8.560 Schritte.
14.01.2020, 13:11 Uhr. Auf dem Ettersberg, in der Nähe von Buchenwald. Starker Wind.
Kein Laut.
Sie hörten Gang nach Buchenwald von Christoph Korn. Nach einem Gespräch mit dem Shoah-Überlebenden Naftali Fürst in Haifa und Textfragmenten aus dem Buch Hiob von Paul Celan, Pauline Oliveros und Christoph Korn. Mit Jana Schulz und Tom Jacobs. Komposition Christoph Korn. Akkordeon Sven Herrmann. Dramaturgische Beratung Klaas Morgenroth und Markus Gammel. Nach einer Idee von Rolf C. Hemke. Produktion Deutschlandfunk Kultur, Kunstfest Weimar, Achawa Festspiele Thüringen und Stiftung Buchenwald 2020.